wenn Jesus in der Zeit seines irdischen Daseins etwas verdeutlichen wollte, wenn er etwas klar rüberbringen wollte, dann hat er oft in Bildern zu seinen Zuhörern gesprochen. Er nahm diese Bilder aus dem Umfeld seiner Zeit. Es waren Bilder aus der Tier- und Pflanzenwelt, genauso wie aus gesellschaftlichen Ereignissen, aus der Wirtschaft oder der Berufswelt überhaupt. Bilder sind ein wichtiges Hilfsmittel, um etwas besser zu verstehen und zu verdeutlichen, weil wir Menschen ganz einfach in Bildern denken, wahrnehmen und so Sachverhalte besser aufnehmen und verarbeiten können. Die Bilder sind ein Hilfsmittel. Die Aufgabe des Zuhörers ist es, diese Sachverhalte auf die eigene Situation dann zu übertragen. Deshalb wird jeder von uns heute etwas anderes hören, obwohl alle das Gleiche hören. Meist hören wir das, was wir gerne hören wollen, und das muss nicht immer mit dem übereinstimmen, was gesagt wird. Für den heutigen Sonntag ist ein Text vorgeschlagen aus Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Es ist ein sehr bekannter Text von Jesus, der ist aus der Pflanzenwelt Israels genommen. Und Jesus wird hier mit folgenden Worten zitiert. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als mein Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Soweit das Bild aus Johannes 15 vom Weinstock. Und Jesus hat ja nicht nur in Bildern zu uns Menschen, zu seinen Zuhörern gesprochen, sondern er hat zum ganz unterschiedlichen Publikum gesprochen, um Menschen zu erreichen, um sie zu werben, um sie zu ermutigen, sie zu beauftragen oder sie zu bevollmächtigen. In dem verlesenen Text hat Jesus eine ausgesuchte Zielgruppe vor sich, nämlich seine Jünger, seine Nachfolger oder Anhänger. Es waren Menschen, die mit Jesus ernst machten und mit ihm des Weges waren. Wenn wir dieses Weinstock-Rebenbild Jesu auf uns wirken lassen, dann sind diejenigen unter uns gemeint, die mit Jesus ernst machen, denen er nicht nur wichtig ist, sondern auch Lebensinhalt geworden ist. Die anderen können das Bild auf sich wirken lassen und sich fragen, will ich mich darauf einlassen? Oder sie können sich zum Beispiel auch fragen, sehe ich so etwas von der Frucht, von der hier die Rede ist, an den Menschen, die von sich behaupten, dass Jesus ihr Lebensinhalt wäre? Je länger ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, desto facettenreicher wurde er für mich und desto länger wurde in meinem Kopf die Predigt. Deshalb habe ich nur zwei Aspekte herausgegriffen. Einmal, es geht ganz deutlich um Frucht. Die Nachfolge Jesu sollen Frucht bringen. Allein das Wort Frucht ist schon so vielfältig, dass man sich darüber mehr als 20 Minuten auslassen könnte. Was ist nicht alles Frucht? Im Moment möchte ich zum Beispiel, dass meine Worte etwas fruchten. Wenn wir in die Bibel schauen, dann werden dort mehrere Fruchtarten genannt. So zum Beispiel Früchte der Gerechtigkeit oder Früchte des Geistes. Die werden folgendermaßen aufgelistet: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Der eigentliche Sinn der Frucht ist, sich zu reproduzieren, sich selbst zu vervielfältigen. Das sehen wir in der gesamten Pflanzen- und Tierwelt so, und das sehen wir aber auch bei uns Menschen. Wir Menschen wollen auch, dass es nach uns weitergeht. Wir wollen in der Regel Erben haben, Nachkommen, die unser Werk weiterführen oder die selbst wieder weitergeben, was uns wichtig war. Gewissermaßen geistige Erben. Dass sich die Botschaft von Jesus in der Welt verbreitet, war der Auftrag der Stunde, als Jesus dieses Bild seinen Anhängern näher brachte. Schließlich gehörten zu Jesu Kerntruppe nur ganze 12 Männer, zum Teil verunsichert bis zum Schluss. Diese 12 Männer sollten sich so multiplizieren, dass davon die ganze Welt erreicht wird. Nach damaliger Sicht und menschlichem Ermessen ein unmögliches Ziel, zumal die Welt, die Umwelt, dieses Vorhaben alles andere als unterstützt hat oder ihr Wohlwollen gegenüberstand, was sich ja später am Kreuz und in der darauffolgenden Zeit grausam verdeutlichte. Heute wissen wir es anders, nämlich, dass sich diese Nachricht, die rettende Botschaft von Jesus über die ganze Welt ausgebreitet hat. Und wie hat Jesus seine Leute vorbereitet für diese Aufgabe? Zunächst einmal mit einem Zuspruch, mit einer mutmachenden Aussage. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Ihr könnt von euch aus gar keine Frucht bringen, so wenig, dass eine Rebe aus sich heraus kann. Jesus sagt vor dieser Mammutaufgabe, es kommt nicht auf eure Leistung an, euren Einsatz, sondern es kommt darauf an, dass ihr mit mir in Verbindung bleibt. Es kommt darauf an, dass ihr eingezapft seid, wie die Rebe in den Weinstock eingewachsen oder eingepfropft ist. Jesus sagt nicht nur, bleibt in mir, sondern er gibt die Zusage, dann bleibe ich auch in euch. Damit sagt er auch deutlich, ich will eure freiwillige Entscheidung haben. Ich dränge mich nicht auf und ich zwänge mich nicht auf. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn diese Verbindung hergestellt ist, dann kann der Fruchtsaft vom Weinstock in die Rebe fließen. Dann gedeihen die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Freundlichkeit und so weiter von selbst. Und wenn diese Früchte des Geistes zur Wirkung kommen, dann ist eigentlich der Weg frei, sich zu multiplizieren. Die Früchte des Geistes sind ein Magnet für die Welt, weil die Welt sie so nicht kennt. Liebe und Freude werden da an erster Stelle genannt. Wo sind sie in der Welt zu finden? Aber die Früchte des Geistes sind auch flüchtig, wenn sie nicht gepflegt werden, wenn sie keine Wachstumsbedingungen vorfinden. Und wie bekommen sie Wachstumsbedingungen? Dazu will ich erst einen anderen Vers aus dem Abschnitt anschauen, und zwar den Vers 7b. Der wird in der Elberfelder Übersetzung so zitiert: So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wie geht es uns, wenn wir diese Aussage hören? Bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Überlesen die Bibeltreuen unter uns diese Aussage nicht gerne, weil sie es anders erleben? Wie anders wäre doch das Leben und die Wirkung der Christen in der Welt, wenn das so wäre, wenn das passieren würde? Warum wurde Gott nicht schon alles gebeten? Und es ist nichts passiert. Was könnte Jesus mit dieser Aussage gemeint haben? Hat er versucht, seine Zuhörer zu ködern, sie bei der Stange zu halten? Oder stimmt die Aussage heute noch? Wenn Jesus sagt, bitten, was ihr wollt, dann stellt sich die Frage für mich, was will ich überhaupt? Welchen Wunsch habe ich denn, der Bestand hat? In dem Zusammenhang nennt Jesus aber sehr deutlich ein paar Bedingungen. Das Erste, was er sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir. Das ist keine Floskel, kein theoretisches Gebilde, sondern sehr praktisch. Bleibt in mir und verbindet euch mit dem, was ihr von mir gehört habt und was ihr von mir in der Schrift lesen könnt. Der Lebenssaft, der vom Weinstock in die Rebe fließt, sind die Worte Jesu, und das ist zum großen Teil die Schrift. Es ist die Schrift, auf die sich Jesus immer wieder beruft, und in dieser Schrift steht viel über ihn. Es steht viel drin in der Schrift über das Ziel Gottes mit dieser Welt und mit den Menschen dieser Welt. Und durch das Lesen dieser Schrift kann Jesus begriffen, verstanden und erfasst werden, zumindest bruchstückhaft erfasst werden für uns Menschen. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht. Die Frucht, von der Jesus im Letzten spricht, das ist der Wille des Vaters, dass dieser Wille des Vaters Erfüllung findet, Verwirklichung findet. Für Jesus selbst war der Wille seines Vaters das höchste Ziel. Nicht sein eigenes Wohlbefinden, nicht seine eigene Gesundheit und auch nicht die Unversehrtheit seines eigenen Lebens waren sein höchstes Ziel. Und was das für Jesus in der Konsequenz bedeutet hat, können wir im Neuen Testament nachlesen. Kurz vor seinem Tod betete Jesus: Wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem grausamen Tod. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Jesus hat den Willen seines Vaters zu tun nicht nur das Leben gekostet, sondern es bedeutete auch eine grausame Todesform. In jedem Gottesdienst beten wir das Vaterunser. Dort heißt es auch, dein Wille geschehe. Dieses dein Wille geschehe geht bei mir meist sehr leicht über die Lippen. Es kommt ziemlich harmlos daher. Wissen wir immer, was Gottes Wille ist? Wünschen wir uns wirklich, dass sein Wille immer geschieht? Wünsche ich mir wirklich, dass sein Wille mit mir immer geschehe? Oder erschrecken wir auch manchmal, wenn wir das beten? Als Jesus seinen Jüngern zusagte, dass ich erfüllen werde, was immer sie erbitten werden, da wusste er schon, dass er einige Zeit später einem dieser Zuhörer sagen werden muss, dass er eines unnatürlichen Todes sterben wird. Gewünscht hat sich Petrus diese Todesform ganz bestimmt nicht. Aber er hat sich auch nicht dagegen gewehrt. Genauso wenig hat sich das ein anderer Zuhörer gewünscht, der Stephanus, dass er gesteinigt wird. Von Paulus lesen wir, dass er bewusst nach Jerusalem ging, obwohl er wusste, dass das sein Tod sein wird in Rom. Er ist hingegangen, in der Bibel lesen wir da dramatische Szenen. Es wird vermutet, dass alle Zuhörer Jesu, bis auf den Apostel Johannes, eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Es ist schon ein ungewöhnliches Personalmanagement von Gott, der zuließ, dass alle seine Multiplikatoren eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Und die wären doch noch so wichtig und nötig gewesen, um sein Werk zu verwirklichen. Gottes Wege sind eben nicht immer deckungsgleich mit unseren Wegen und nicht immer deckungsgleich mit unserem sogenannten gesunden Menschenverstand. Dennoch haben diese Männer ein erfülltes, ein leidenschaftliches Leben geführt. Ja, sie haben durch ihr Leben die Welt verändert, wie kaum jemand anders in der Weltgeschichte. In ihnen waren die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede und so weiter, spürbar. Und Liebe, Freude und Frieden finden seinen natürlichen Ausdruck dann, wenn sich Menschen so mit Jesus verbinden, wie der Weinstock mit der Rebe verbunden ist. Deshalb, weil der dreieinige Gott ein Gott der Liebe und der Freude und des Friedens ist. Er will, dass sein Bodenpersonal diese Frucht in die sie umgebende Welt hinausträgt. Am Freitag vergangener Woche waren wir bei einer Abschiedsfeier unserer Freundin Marie-Louise Bettex in Celle. Das war eine für uns sehr bewegende und bei aller Trauer und Schmerz auch zuversichtliche, ja letztlich auch heitere Beerdigungsfeier. Dort wurde ein Gebet vorgelesen von dem bekannten Physiker und Mathematiker und Philosoph aus Frankreich, Blaise Pascal. Er lebte im 17. Jahrhundert und wurde etwa 40 Jahre alt. Pascal war viel krank und hatte angeblich ständig Schmerzen. Er verfasste folgendes Gebet in Krankheit und Not. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir, nimm mir. Aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Pascal hat ganz offenbar begriffen, um was es im Leben wirklich geht. Er hat begriffen, dass er dann Heil erfährt, sein Leben heil wird, wenn sein Leben der Ehre Gottes dient. Ebenfalls auf dieser Beerdigung erzählte eine ältere Frau, dass sie als junges Mädchen, sie wurde gerade Christ, zu der Verstorbenen ging und sie nach dem Sinn des Lebens gefragt hat. Und die Antwort von ihr war, zum Lob der Herrlichkeit Jesu zu leben. Für die junge Frau von damals wurde das zum Lebensinhalt ihres Lebens. Die Herrlichkeit des Vaters wird sichtbar. Sie zeigt sich darin, wenn seine Nachfolger sich als Jünger Jesu erweisen, mit ihm verbunden sind und aus seiner Kraft herausleben. Ohne Verbindung mit Jesus können seine Nachfolger so viel bewirken wie ein Taucher ohne Sauerstoff. Ein Taucher, der braucht den Sauerstoff nicht gelegentlich, sondern ständig. Wer im Reich Gottes Gemeinde bauen will, braucht die Verbindung zu Jesus nicht gelegentlich, sondern ständig. Er ist aber damit auch verbunden und verknüpft mit einer Lebensaufgabe, die an Herrlichkeit nicht zu überbieten ist. Ich lese zum Schluss nochmal das Gebet von Pascal. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr, tue, was du willst. Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Nach einem Moment der Stille singen wir das nächste Lied.